Ja, hallo, einen schönen, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal bei Radio X gelandet, einem richtigen Sender. Heute im Hörerfenster die Greenpeace-Gruppe aus Frankfurt, wie ihr vielleicht schon an der Eingangsmusik erkannt habt, die dies regelmäßig hören zumindest, hoffe ich mal. Wir werden uns heute mal etwas ausführlicher dem Thema Klimawandel zuwenden. Es gab ja in den zurückliegenden Wochen einige Ereignisse, Anlässe, die das eigentlich auch tatsächlich auf die Tagesordnung, auf die Agenda setzen. Sei es einmal der Weltklimagipfel in Warschau, dann der anstehende neue Bericht vom UN-Weltklimarat, der im Frühjahr nächstes Jahr erscheinen soll. In Erinnerung sind euch sicher noch die Bilder vom Taifun Ayan über den Philippinen, und auch die Orkane Christian und Xaver haben ihren Namen und Spuren hinterlassen. Wir werden heute sicherlich nicht über diese ganzen Katastrophen berichten, da gab es ja genügend Berichte in den Medien. Wir wollen uns heute mal ausführlicher mit sogenannten, ja, wie ich es bezeichnen würde, kleineren Themen beschäftigen, eben Bereiche in unserem täglichen Leben, die so ja eigentlich gar nicht näher erläutert werden, aber die auch mal zeigen, wie nachhaltig wirksam der Klimawandel sein kann und sein wird. Eigentlich wahrscheinlich nachhaltiger wirksam wie diese Katastrophen, die, so bedauerlich das alles ist, einmalig sind zunächst mal ein Einzelereignis, aber diese anderen Sachen sind eben viel längerfristig wirksam. Es wird um Nahrungsmittel, Lebensmittelsicherheit gehen, es wird um Trinkwasser gehen, auch in Deutschland bereits ein Thema. Das wird zum Ende der Sendung sein. Zunächst mal kurz zwei Sätze zur Klimakonferenz in Warschau, die da stattgefunden hat. Die Nichtregierungsorganisationen, eben auch Umweltverbände, sind ja demonstrativ kurz vor Ende der Konferenz ausgezogen, weil sie es eben unglücklich fanden oder falsch fanden, wie zäh das Ganze ablief und eigentlich sich auch andeutete, dass es wieder keine konkreten Ergebnisse geben wird, und so ist es auch gekommen. Es sind alles nur Versprechungen, es wird vieles auf die lange Bank geschoben. 2015 bei der nächsten Konferenz in Paris sollen dann endlich mal tatsächlich Leitplanken gezogen werden, die das Kyoto-Protokoll, das 2020 ausläuft, ersetzen soll bzw. verlängern soll. Aber auch da gibt es wieder Taktiken und Spielereien. Eben die Länder, die wollen und können, sollen dann bis 2014 verbindliche Reduktionsziele melden, damit es dann in Paris bearbeitet werden kann. Nun ja, warten wir mal ab, was da passiert. Bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, die wir haben, kann ich euch ein paar Informationen und Zahlen nicht ersparen. Es gibt ja inzwischen auch so in Ansätzen immer wieder ein paar Informationen zu dem bereits, wie ich bereits sagte, nächstes Jahr im Frühjahr erscheinenden IPCC-Bericht. Ja, laut der UNO steigt eben die Treibhausgaskonzentration immer schneller an. 2012 wurden erneut Rekordwerte erreicht. Dabei waren 35 Milliarden Tonnen aus Verbrennung von fossilen Energieträgern und der Zementproduktion, was eine Steigerung von 2,2% gegenüber 2011 betrug. Der CO2-Anstieg in der Atmosphäre ist gegenüber den vorindustriellen Zeiten um 41% gestiegen. Bei Methan sind es 160%, Lachgas 20%, wobei die letzten beiden ja eigentlich noch klimawirksamer sind wie das CO2. Im Mai dieses Jahres wurden erstmals CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre von über 400 Parts per Million, also an Anteilen pro Million, gemessen. Das ist der höchste Wert seit 1958, die Messungen systematisch durchgeführt wurden an einer Station, in der Arktis war das, meine ich, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, also es wird auch immer schwieriger, diese 2-Grad-Erwärmung, also die Begrenzung dieser 2-Grad-Erwärmung, also das bedeutet, dass die Temperatur eben bis Ende dieses Jahrhunderts nicht um mehr wie 2 Grad steigen darf, um weitgehende Klimakatastrophen zu verhindern beziehungsweise das Ganze auch noch handhabbar zu machen für uns, dass es immer schwieriger wird, dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen beziehungsweise einzuhalten. Wenn der Anstieg weitergeht wie bisher, werden wir diese 2-Grad-Grenze bereits 2050 erreichen. Im Moment scheint der Trend eher dahin zu gehen, Ende des Jahrhunderts plus 3 bis 4 Grad. Aber wie gesagt, genauere Zahlen wird es nächstes Jahr im Frühjahr geben. Wenn bis 2020 wird es einen Ausstoß geben von 59 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Wenn alle Staaten ihre Klimaschutzversprechungen einhalten würden, wären wir bei einem Ausstoß von 52 Gigatonnen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, wären allerdings nur 44 Gigatonnen erlaubt. Bis 2050 müssten das auf 22 Gigatonnen reduziert werden. Was das im Einzelnen für Auswirkungen hat, der Klimawandel, möchte ich jetzt mal anhand ein kleines Beispiel von den Meeren, was das für Auswirkungen auf die Meere hätte, mal andeuten oder kurz erläutern. Das bedeutet eben auch, dass die globale Erwärmung auch die Meere aufheizt und dann, nachdem das ja ganz komplexe Lebensgemeinschaften sind, können die natürlich auch ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten. Das Wasser in den Weltmeeren ist eigentlich ständig in Bewegung, das heißt, es wird über den ganzen Globus verteilt, umgewälzt und transportiert, auch teilweise in entgegengesetzten Richtungen. Diese Strömungssysteme sind abhängig von dem Unterschied in der Wassertemperatur und dem Salzgehalt. Das kalte, salzige Wasser, das eine höhere Dichte hat, das sinkt in die Tiefsee ab. Das warme Wasser, das leichter ist und verbleibt dann an der Oberfläche. Und so entstehen eben auch starke Umwälzungen. Wenn natürlich das Wasser sich erwärmt, werden diese Umwälzungen sich natürlich ganz anders auswirken. Es gibt da der Golfstrom, der ja hier bei uns das Wetter eigentlich bestimmt. Der strömt aus dem Golf von Mexiko Richtung Norden, entlang vom Atlantik und an den europäischen Küsten vorbei zur Arktis. Und unterwegs erwärmt das Wasser die Luft über Meer und die Winde treiben das zu Europa. Deshalb haben wir eigentlich hier so ein relativ gemäßigtes und mildes Klima, das wir uns erlaubt, das Leben zu führen, das wir eigentlich führen. Wenn sich das jetzt verändert, kann man sich vorstellen, dass das ja auch ziemliche Auswirkungen auf uns haben wird. Aber auf jeden Fall hat es Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften in den Meeren. Ich will da nur mal ein Beispiel anführen, das ist das Phytoplankton. Das dient den Krebstieren, den Grill zum Beispiel, als Nahrung. Und dieses Phytoplankton wächst unter der Decke des Eismeers, Polarmeers. Wenn jetzt das Eis zurückgeht, schrumpfen eben diese Planktonbestände und damit natürlich auch die Grillbestände. Diese Grills dienen zum Beispiel den Walen wie Finn und der Blauwalen als Nahrung. Das heißt, diese ganze Kette, Nahrungskette würde dann natürlich völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Es gibt eben auch Hinweise der sogenannten Artenwanderung. Hier ist bei uns die Nordsee besonders betroffen, dass eben zum Beispiel der Kabeljau sich immer weiter gen Norden hin ab, oder er wandert immer weiter nach Norden ab. Das wärmere Wasser bewirkt auch, dass die Fischlarven vom Kabeljau weniger Nahrung finden. Also dass eben auch unter Umständen die Bestände zurückgehen werden. Diesen Klimawandel, die Klimaveränderungen hat es eigentlich schon immer gegeben auf unserem Planeten. Das ist jetzt nichts Neues. Die Geschichte ist nur eben, dass das, was wir eben beeinflussen, verursachen, in einer rasend kurzen Zeit abläuft, was eben für die meisten Pflanzen und Tiere sehr schwierig ist, weil sie sich nur sehr langsam an diese veränderten Umweltbedingungen anpassen. Wir werden im weiteren Verlauf der Sendung noch einiges dazu hören. Ich habe schon angedeutet, der Jörg ist bei uns im Studio. Hallo Jörg.
Hallo.
Und die Sabrina. Hi Sabrina.
Hallo.
Und sie werden euch etwas über die Einflüsse des Klimawandels auf die Lebensmittelproduktion, Nahrungsmittelproduktion und so weiter machen. So, Sabrina, Jörg, ich überlasse jetzt euch das Feld.
Ja, Jörg, dann fangen wir mal an. Ne? der Otto hat eben schon ein paar Auswirkungen des Klimawandels genannt und eine dieser Auswirkungen ist ja die Lebensmittelsicherheit, also der Einfluss natürlich auf die Lebensmittelsicherheit. Wie ist der denn überhaupt, mal kurz zusammengefasst?
Ja, die zunehmende globale Erwärmung wird natürlich auch unsere Ernährungsversorgung nicht unbeeinflusst lassen, wenn die globalen Temperaturen zunehmen. Das sind ja auch Folgen, die heute schon auftreten, vermehrte Dürren, längere, häufigere Dürren oder auch eben Unwetterereignisse, die die Ernten beeinflussen. Und es ist natürlich so, dass gerade die Länder, die heute schon mit der Ernährungssicherheit zu kämpfen haben, am stärksten betroffen sein werden. Also Entwicklungsländer.
Das heißt,
eben in diesen ariden Gebieten, wo heute schon das Wasserdargebot nicht so ist wie jetzt bei uns in den gemäßigten Breiten, das wird dort natürlich viel schwerer wiegen als jetzt bei uns.
So, das heißt, dass wir hier bei uns in Deutschland unseren Kartoffelanbau ja jetzt erstmal nicht zu befürchten haben.
Na, das kann man so nicht sagen. Also gerade im Osten von Deutschland, wo das Klima also, man sagt, auch kontinentaler ist, also einfach nicht so viel Niederschläge ist jetzt wie in anderen Gebieten, auch da wird sich das bemerkbar machen. Ja. Und hängt natürlich auch, und das muss man sagen, es hängt natürlich auch damit zusammen mit der Art der Landwirtschaft, wie sie global betrieben wird. Ja, also gerade bei uns, wo wir eine eher industrialisierte Landwirtschaft haben, mit den ganzen bekannten Phänomenen, also Monokulturen, dass wir nicht ausreichend Fruchtfolgen haben und diese Dinge, die fördern natürlich oder die sagen wir, verstärken die Auswirkungen. Natürlich, wir hatten ja vor ein, zwei Jahren diesen Fall in Ostdeutschland, der so durch die Medien ging, als es zu einer Massenkarambolage auf der Autobahn kam, weil eben der Wind gigantische Bodenmengen abgetragen hat und über die Autobahn geweht hat. Und das ist, solche Dinge werden wir in Zukunft sicher öfter erleben.
Und was hat das jetzt aber mit der Monokultur zu tun?
Ja, wenn ich zum Beispiel eben nicht dafür sorge, dass der Boden ganzjährig bedeckt ist, sondern ich baue nur eine Frucht an, dann ernte ich die ab und dann liegt der Boden brach über den Winter. Ja? Oder auch, was wir ja sehr viel haben inzwischen in Deutschland, ist Maisanbau, wo ich auch keine sehr dicht geschlossenen Reihen habe, wie bei jetzt anderen Kulturen. Also das heißt, die Anfälligkeit für Erosion ist höher, sowohl für Wasser- als auch für Winderosion. Und da könnte man natürlich sehr gut was regeln über die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir Ackerbau betreiben.
Trifft das dann auf andere Länder auch zu? Also ich meine, es ist ja, ich habe jetzt mal so provokativ gefragt, ob das jetzt für uns in Deutschland überhaupt relevant ist, aber selbstverständlich weiß jeder, dass viele, ich will nicht sagen die meisten Lebensmittel sogar, die wir konsumieren, ja nicht aus Deutschland kommen. Dementsprechend Menschen in Ländern, die sowieso, wie du schon gesagt hast, Lebensmittelknappheit haben, bauen die denn genau ihre Lebensmittel auch so an mit Monokulturen und verstärkt das dann auch die Auswirkungen des Klimawandels? Oder umgekehrt?
Naja, also der weltweit größte Teil zur Nahrungsversorgung leisten immer noch die Kleinbauern, eben die sehr kleine Flächen bewirtschaften in den Entwicklungsländern. Also für den größten Teil der Menschheit quasi ist noch sehr stark in der Landwirtschaft tätig, auch von der Landwirtschaft abhängig. Aber auch dort sind die Anbausysteme großenteils nicht nachhaltig. Sie sind zwar jetzt nicht so industrialisiert wie bei uns, also weil einfach das Kapital auch nicht da ist, um diese Einsätze an Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, also Pestiziden zu gewährleisten. Aber trotzdem ist dort auch der Anbau oft nicht nachhaltig, ja, weil es einfach auch viel am Zugang zu Wissen fehlt oder vieles, sagen wir mal, traditionelle Wissen auch verloren gegangen ist. Und da muss man auch sagen, das ist auch so ein bisschen, ich nenne es immer so, die Hybris der industrialisierten Landwirtschaft. Also vieles von diesem traditionellen Wissen ist ja sehr wertvoll auch für die Zukunft. Das wird aber so aus Sicht der Agrarwissenschaft der Industrieländer sehr gering geschätzt. Ja. Und wenn man quasi eine Kombination aus traditionellem Wissen und modernen agrarökologischen Erkenntnissen anwenden würde, könnte man, glaube ich, viel tun, um den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährungssicherheit zu begegnen. Und auch, ja, und die Ernährungssicherheit eben darzustellen für die Zukunft.
Ich komme ja eher so aus dem Bereich Biodiversitätsforschung. Und wie ist denn das in den Entwicklungsländern? Wie biodivers sind denn die Pflanzen, die dort angebaut werden? Also könnten zum Beispiel, indem man ja, ältere Pflanzen erhält, man dafür sorgen, dass diese Pflanzen einfach an die Gegebenheiten ja schon besser angepasst sind. Also erzähl du mal was darüber.
Genau, also es gibt eben heutzutage im Vergleich zu früher sehr viel weniger Sorten, die angebaut werden. Und das ist eben, ich sag mal so, recht standardisiertes Saatgut. Das wird ja auch in den Entwicklungsländern verkauft, weil eben der Saatgutmarkt weltweit, das muss man auch sagen, das ist eine ganz große Gefahr für die Welternährung, ist das, was wir in den letzten Jahren hatten, dass eine Handvoll Konzerne ja, quasi den Großteil des Weltsaatgutmarktes beherrscht. Und das wird auch in Zukunft quasi noch mehr ein Problem sein und sicher auch für uns hier ein Problem werden. Also überall, wo eben die Folgen des Klimawandels zuschlagen. Wir brauchen eben wieder eine viel größere Diversität an Pflanzensorten und da ist dieser quasi Genpool an alten Sorten sehr wertvoll. Denn trotzdem muss natürlich auch für die Zukunft weitergezüchtet werden. Also diese alten Sorten, die sind teilweise gut nutzbar, sind aber teilweise einfach quasi ein Ausgangspunkt, um neue Sorten zu züchten. Das ist ja auch ein entscheidender Punkt.
Und warum verkaufen denn die alten, die wenigen Konzerne nicht einfach auch die ganze Vielfalt? Warum konzentrieren die sich auf so wenige Arten?
Ja, man hat eben...
Unterarten?
Ja, das ist eben der Züchtungsweg, der gegangen wurde, auf die Hybridsorten. Und ein weiterer entscheidender Punkt aus Konzernsicht ist natürlich, dass dieses sogenannte Hybrid-Saatgut quasi nicht mehr nachgebaut werden kann von den Landwirten, was ja ein uraltes traditionelles Recht ist. Also die Sorteneigenschaften erhalten sich nicht in den Folgegenerationen. Und daher muss ich quasi als Landwirt jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Und dieses uralte System der Saatgutpflege ist quasi zunichte gemacht worden in großen Teilen.
Das bedeutet, die können sich nicht mehr die kann man nicht weiter verwenden im nachfolgenden Jahr.
Man kann die schon aussehen, aber einfach die Erträge oder die Eigenschaften erhalten sich nicht.
Okay. Eine andere Frage. Im Hinblick auf den Klimawandel, Trockenheit, Wassermangel etc., Dürre, Wind, all diese Faktoren, wird ja versucht, die entsprechende Getreidesorten anzupassen. Sprich, könnte das ein Argument pro Gentechnik sein, dass man sagt, wir züchten Getreidesorten, die eben nicht so viel Wasser benötigen?
Nein, das glaube ich nicht, weil, oder das kann man eigentlich sicher sagen, das hat auch der Weltagrarbericht, der ja vor ein paar Jahren quasi die bisher umfassendste Erhebung der globalen Landwirtschaft war, wenn man so will, eigentlich gesagt, was wir ändern müssen, ist die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. So, die Landwirtschaft ist ja nicht nur quasi Opfer des Klimawandels, sondern auch Täter, weil ein großer Teil der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft stammt. Zum einen durch die Tierhaltung, aber eben auch, also das ist so ein selbstverstärkendes System, eben auch gerade durch die Bodenerosion zum Beispiel, durch den Abtrag der Humusschichten. Ja, also ein Problem, was so gar nicht wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Was auch bei uns ein Problem ist, aber eben in den trockeneren Ländern noch viel mehr. Ein Großteil der globalen Böden ist bereits degradiert, also die fruchtbaren Humusschichten abgetragen und in dem Humus ist eben Kohlenstoff gespeichert, der jetzt dann wieder in die Atmosphäre zurückgelangt. Und wir müssen eben Systeme finden, wie wir diesen Kohlenstoff quasi durch eine vernünftige Form der Landwirtschaft, eine nachhaltige Form der Landwirtschaft wieder der Atmosphäre entziehen. Also da gibt es auch gute Ansatzsysteme, wie zum Beispiel Agroforstwirtschaft. Das ist ein System, wo ich quasi nicht nur Feldfrüchte anbaue, sondern auch Baumreihen habe, also quasi eine Mischung aus einem lichten Wald und Landwirtschaft. Ein System, von dem man ja bisher eher in der tropischen Landwirtschaft gesprochen hat, ja? Was aber auch bei uns durchaus ein Ansatzpunkt wäre. Und es gibt auch schon Versuche in Deutschland und in Frankreich zum Beispiel, wo man Agroforstwirtschaft betreibt. Das heißt, ich habe lichte Baumreihen. Die Bäume sorgen dafür, dass der Boden besser gehalten wird. Die Bäume sorgen auch dafür, dass das Wasser aus tieferen Bereichen hochgezogen werden kann.
Oder auch eine bessere Durchlüftung des Bodens.
Ja, also es hat einfach, und der Boden wird natürlich beschattet. Das heißt, die Verdunstung ist nicht so hoch. Ich kann auch für die Landwirte einen Zusatznutzen schaffen, ja, indem ich quasi Biomasse. Dieses Thema Biomasse so als nachhaltiger Energieträger ist eine sehr zweischneidige Sache. Also das, was wir im Moment haben mit dem Maismonokulturanbau, ist natürlich keine Lösung. Aber zum Beispiel diese Agroforstwirtschaft, also wenn ich Biomasse pflanze, die über mehrere Jahre wächst, also Bäume, habe ich ein viel besseres Verhältnis von Input-Output. Denn der Clou ist ja, ich muss bei der Landwirtschaft unheimlich viel Energie quasi reinstecken, um was rauszuholen. Also zumindest bei dem derzeitigen System. Das ist ja alles, ich stecke ja jede Menge Energie durch Düngemittel und so weiter rein. Und wenn ich jetzt vergleiche den Mais zum Beispiel als Biomasseträger mit Bäumen, ist das Verhältnis von eingesteckter Energie zu dem, was ich rausbekomme, sehr viel besser bei den Gehölzen. Also das sind ganz tolle Ansatzpunkte eigentlich für eine Landwirtschaft. Da müssen wir einfach aus den eingefahrenen Denkstrukturen des letzten Jahrhunderts quasi rauskommen und müssen bereit sein, neue innovative Wege zu gehen.
Nur, dass man die Bäume nicht essen kann.
Nee, die Bäume kann man nicht essen, aber die Bäume nehmen ja jetzt feldflächenmäßig nicht so einen großen Anteil ein. Ich kann damit auch dann, wenn ich damit die Erträge steigern kann, was auch man schon festgestellt hat in Versuchen, wenn ich dadurch quasi mehr Wasser zur Verfügung stelle für die Feldfrüchte, wenn ich damit weniger Verdunstung habe, weniger Bodenerosion, bessere Humusschicht, dann ist es durchaus wert, einen geringen Flächenanteil des Ackers quasi an die Bäume abzutreten, habe dafür aber in meinem Ackerbau selbst ja Vorteile.
Ich meine, was ja schon länger ein Thema ist und auch ja in vielen Ländern bereits angewandt wird, ist diese Tröpfchenbewässerung, dass eben auch mit dem Wasser als ja, Lebensmittel für die Pflanzen, also Nahrungsmittel für die Pflanzen selber, gezielter eingesetzt wird und nicht so nur breit großflächig versprüht wird.
Ja, das ist je nach Anbaufrucht auch. Also das ist jetzt zum Beispiel für einen Getreideanbau eher nicht die Sache, weil ich da quasi...
Aber zum Beispiel die Reisfelder in Asien?
Nee, da auch Reis ist ja auch ein Getreide. Also das ist dann eher was man bei so Gemüseanbau oder auch im Obstbau, gerade im Obstbau zum Beispiel in ariden Ländern einsetzen kann, weil eben die so ganz traditionelle Bewässerungsform ist ja, dass ich quasi Bewässerungsgräben habe, die dann... Ja, mehr oder weniger die ganze Plantage oder die Baumreihen fluten. Und wenn ich da eben, da habe ich natürlich eine offene Wasserfläche quasi, die hohes Verdunstungspotenzial hat. Und wenn ich das eben gezielter bewässer, kann ich da natürlich mit Wasser sparen. Ich glaube aber trotzdem, das ist ja auch so eine technische Lösung quasi. Die technischen Lösungen sind natürlich interessant. Aber grundsätzlich muss man trotzdem sagen, die Landwirtschaft muss ökologisiert werden, muss ganz anders gedacht werden, sonst werden uns auch so einzelne technische Lösungen im großen globalen Maßstab, glaube ich, nicht die Ernährungssicherheit stabilisieren können.
Sabrina, ich habe hier vor einiger Zeit eine interessante Meldung gelesen, ganz kurz werde ich das mal beschreiben, um was es geht. Am Starnberger See, nee, Starnberger See ist jetzt eben nur das Projekt, an dem das untersucht wird, unsere der Bewuchs in den Gewässern ist ja auch vom Klima abhängig. Du beschäftigst dich auch mit solchen sogenannten Klimaindikatoren. Was machst du denn da genau?
Ja, genau. Also ich beschäftige mich nicht direkt mit dem Bewuchs von den Bewuchs von Gewässerzonen, sondern ich beschäftige mich mit den Organismen, die dort in dem Wasser leben, den tierischen Organismen. Und zwar ist es eine Mückenart, mit der ich mich konkret beschäftige. Die gehört zum sogenannten Makrozoo benthos. Das sind die Kleinstlebewesen, die dort in Fließgewässern und Seen vorkommen. Und diese Mücke, mit der ich arbeite, ist eben ein Indikator für vieles. Also zum Beispiel wird sie hergenommen, um Fließgewässer zu bewerten. Also man sagt dann, dass wenn dieser Indikator dort vorkommt, dieses Tier, dann ist das Gewässer gut. Also das ist bei meinem jetzt leider nicht der Fall. Die Steinfliege wäre zum Beispiel so ein Tier. Steinfliegen sind sehr anspruchsvoll und wenn die irgendwo in einem Fluss vorkommen oder in einem Bach, dann weiß man, der hat eine gute Qualität. Sowas wird allgemein als Bioindikator bezeichnet. Und mein Bioindikator ist eine Zuckmücke.
Und eine was?
Eine Zuckmücke. Zuckmücke. Leute, die Aquarien haben, kennen die vielleicht als Fischfutter. Genau, die sind nämlich keine Stechmücken. Die stechen nicht, sondern die zucken. Also das sind kleine rote Larven, sehen auf den ersten Blick vielleicht auch aus wie Würmchen, die so eben im Wasser hin und her zucken. Und diese Mücke, die meisten von uns kennen Mücken ja nur, wenn sie rumfliegen und dann eben stechen. Aber auch bei Eintagsfliegen und vielen anderen Insekten ist es so, dass die eben hauptsächlich, also die längste Zeit ihres Lebens als Larve leben und das eben ganz häufig im Wasser, so eben auch diese Mücke. Das heißt, die lebt 24 Tage im Wasser und schwirrt dann 2 Tage an der Luft rum und dann nehmen wir sie wahr. Aber dass wir sie wahrnehmen, ist gar nicht so relevant, weil viel relevanter ist, dass sie eben als Larve im Fluss lebt und dort halt massenhaft vorkommt. Also wenn eine Mücke da ein Eigelege ablegt, dann sind da gleich 600, 800 Larven drin. Und dann kann man sich vorstellen, dass das eine ganz gute Futterquelle für Fische ist. Und insofern ist es, also fragt man sich natürlich erstmal, warum forschen wir, warum stecken wir Geld für Klimawandelforschung in die Erforschung von der Lebensweise von einer Mücke. Aber für das Ökosystem hat es dann natürlich ganz relevante Folgen, weil wenn die Mücke vielleicht an einem Standort nicht mehr vorkommt, weil die Temperaturen dort zu hoch gestiegen sind oder durch den Eintrag von zu vielen Abwassern oder auch Produkten aus der Landwirtschaft, Düngemittel, eben das Gewässer keine gute Qualität mehr hat, dann kommen die da nicht mehr vor und dann dann haben die Fische weniger zu fressen, dann kommen da weniger Fische vor und das zieht sich dann so durch die ganze Nahrungskette und das ganze Ökosystem.
Ja, schönen Dank mal euch beiden bis hierher. Ihr seid immer noch bei Radio X im Hörerfenster mit der Greenpeace-Gruppe in Frankfurt. Wir haben uns heute das Thema Klimawandel vorgenommen, und zwar Klimawandel jenseits der Katastrophen und Horrorgeschichten und Meldungen. Wir wollen einfach mal aufzeigen, dass es so viele Lebensbereiche gibt, wo der Klimawandel wirksam ist und wirksam sein wird, wo es aber nicht in dem Maße sichtbar ist, wie wenn wir Bilder von den Philippinen sehen, wo ein Taifun gewütet hat, oder auch unsere im Verhältnis harmloseren, in Anführungszeichen, Orkane, die in Nordeuropa jetzt erst zugange waren. Ich habe noch eine kleine Meldung aus Sibirien, was ich ziemlich spannend fand, und zwar ein anderes Beispiel dafür, wie Land verschwinden kann, warum Land verschwindet und nicht nur wegen Meeresspiegelanstieg. In Ostsibirien gibt es Inseln, wo eben durch die höheren Temperaturen, die mehr oder weniger abgetragen werden, sich in nichts auflösen. Das hat zum einen damit zu tun, dass eben durch die höheren Temperaturen der Permafrostboden aufweicht und das Eis, das da drin ist, eben schmilzt, zu Wasser wird. Dadurch die Inseln absinken, das Ganze ins Meer fließt, mehr oder weniger. Was auf der anderen Seite noch verstärkt wird durch die Unterspülung von der Meeresseite her, wo es mehr Eis immer längere Zeiten im Jahr weg ist. Also die Wellen dann letztendlich die Insel angreifen, kann man wohl sagen, und es unterspülen und unterhöhlen. Das sind alles Sachen, die wir hier bei uns gar nicht so mitbekommen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wo das Thema Wasser und Trinkwasser bei uns in Deutschland jetzt allerdings ein Thema ist, ganz unabhängig von dem, was ich eben sagte. Und zwar geht es da überwiegend um die Nordsee, wo es verschiedene wissenschaftliche Institute gibt, die sich zusammengeschlossen haben mit dem Oldenburgischen Ostfriesischen Wasserverband. Und da wird eben untersucht, wie die Wasserwirtschaft, wie das Wasser, die Entwicklung des Trinkwassers in Norddeutschland, in den Küstenregionen sich entwickeln könnte. Diese Expertengruppe von diesen Instituten und von der Wasserwirtschaft untersuchen beispielhaft die Wasserversorgung in 3 Küstenregionen. Das ist unter anderem das Einzugsgebiet dieses Oldenburgischen Ostfriesischen Wasserverbandes. In Sint-de-la-Mörns heißt der Ort, sowie im Elbe-Weser-Dreieck und die Wasserversorgung im Staderland und im Land Hadeln. Dabei geht es auch vor allem, die Wasserversorgung interessiert natürlich vor allem das Salzwasserproblem. Es ist eben so, dass in den deutschen Küstenregionen die Grenze zwischen dem Süß- und Salzwasser im Untergrund schon weiter ins Sandesinnere vordringt. Wenn es jetzt also zu einem Anstieg des Meeresspiegels kommt, wird es eben weiterhin sich so entwickeln, weiter eben ins Landesinnere vordringen. Der Wasserbedarf in der Industrie und in der Landwirtschaft wird eben auch durch längere Trockenperioden im Sommer deutlich zunehmen, was eben wieder eine Herausforderung stellt an die Wasserversorger, Wasserversorgungsunternehmen, wie sie das dann bewerkstelligen können. Und es gibt ein Rechenprogramm, wo Prognosen erstellt werden sollen, wie die künftige Entwicklung der Grundwasservorkommen wie das erfolgt. Und auf der Grundlage dieser Ergebnisse sollen im zweiten Schritt dann eben die einzelnen Strategien für die Wasserversorger erarbeitet werden. Die abschließenden Ergebnisse sollen im Jahr 2016 vorliegen und dann entsprechend auch versucht werden, das umzusetzen. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass eben auch bei uns das Thema Klimawandel Bereiche erreicht, von denen wir eigentlich vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren noch gar nicht mal zu träumen wagten. Was eben ein Hinweis darauf ist, dass wir eben uns auch darum kümmern müssen. Bei uns wird es sicher einfacher, sich damit, oder da, ja, einfach in Anführungszeichen, das zu bewältigen, das Ganze. Aber es gibt eben Regionen in der Welt, wo das natürlich schon etwas schwieriger wird, das Ganze. Jörg, du hast noch ein paar Termine.
Ja, also wir sprachen jetzt auch über das Thema Landwirtschaft und da habe ich noch einen Termin, der schon ein bisschen Tradition fast hat. Auch im kommenden Januar wird zum bereits vierten Mal es wieder in Berlin eine große Demo geben für eine ökologische, bäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft und gegen eine fossile, ressourcenschluckende, tierquälerische, industrialisierte Landwirtschaft. Also parallel zur sogenannten Grünen Woche werden auch da wieder hoffentlich zehntausende Leute kommen. Und ja, wer Zeit hat, am Samstag, den 18. Januar um 11 Uhr, gibt es wieder die Demo in Berlin. Wir haben es satt unter dem Motto, wir wollen eine ökologische Landwirtschaft, denn nur so werden wir auch für die Zukunft sowohl hier als auch anderswo auf der Welt die Ernährung sichern können für alle Menschen. Also wer Zeit hat, einfach nach Berlin kommen. Also ein ganz breites Bündnis von vielen Gruppen aus Umwelt, Naturschutz, Köche, Gärtner, alles mögliche. Also ein ganz breites gesellschaftliches Bündnis auch, weil es ja auch alle gesellschaftlichen Gruppen betrifft.
Und uns alle betrifft. Bleibt mir zum Schluss noch den Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend am 6. Januar. Wir machen jetzt auch wohlverdiente, Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu, Weihnachts-Neujahrsferien. Ja, wie gesagt, nächster Schnupperabend, 6. Januar, 18 Uhr im Baumweg 10, durch den Hof, die im Hinterhaus die Treppe hoch. Und unser nächstes Plenum dann auch am 6. Januar und wie immer ersten und dritten Montag im Monat. Ja, bleibt mir jetzt nur noch von uns, euch, ja, alles Gute zu wünschen, egal ob jetzt besinnlich auf Weihnachten steht oder mehr rauschend auf Silvester. Ich sag's jetzt einfach mal mit dem Georg Schramm, lasst's krachen, wie auch immer, was ihr haben wollt. Viel Spaß, ein gutes neues Jahr, guten Anfang für 2014 und auch vom Jörg, tschüss.
Ja, ciao.
Und die Sabrina ist jetzt leider schon weg.